Bayern 2. Grenzenlos hören. Evangelische Perspektiven. Immer sonntags um 8.30 Uhr.
Das ist meiner Ansicht nach die unmittelbare schwierigste Folge der jetzigen Finanzpolitik ist, nämlich die Änderung des politischen Klimas im Hinblick, dass die Bürger nicht mehr mitspielen. Sie verstehen nicht, was da passiert. Und darin ist auch das Gerechtigkeitsproblem. Warum zahlen wir denen und uns wird nachher gekürzt?
Der Ökonomieprofessor Birger Pridat.
Wenn wir Bürgschaften geben für Banken, dann müssen wir letztendlich irgendwann per Steuer das zahlen. Das hat uns politisch noch gar nicht erreicht. Wir merken noch gar nicht, was uns das kosten wird.
Unter Gerechtigkeit in einem demokratischen Rechtsstaat versteht man, dass Politiker, also der Gesetzgeber, und Richter, also die Rechtsprechung, haften. Das heißt, solange Politiker und Richter bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nicht haften, solange werden wir diese Probleme immer haben, in regelmäßigen Abständen.
Wir sind 99% oder wir zahlen nicht für eure Krise, steht auf den Plakaten, die im Camp der Occupy-Bewegung vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt hängen. Sie dokumentieren das Gefühl einer fundamentalen Ungerechtigkeit in der Wirtschaft.
Ich finde es nicht gerecht, wenn beispielsweise das Einkommen so verteilt ist, dass man wirklich überhaupt nicht mehr sieht, irgendwie kann das zustande kommen. Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, so viel zu arbeiten, um irgendwie das 1000-Millionenfache von dem zu verdienen, was eine Putzfrau verdient. Also das kann nicht mehr gerecht sein.
Der Soziologe Wolfgang Streeck kann die Protestierenden verstehen.
Die Erträge, die auf der einen Seite entstehen, sind gewaltig und die Opfer, die von der anderen Seite verlangt werden, sind es auch. Das ist ja kein Zufall, dass der Finanzsektor schon 2-3 Jahre nach dem Crash sozusagen lustig seine unglaublichen Erträge, Verdienste und so weiter wieder von Neuem produziert hat. Wo kommt das denn her? Meinen Sie, das kommt daher, dass die eine derartig dramatische Wertschöpfung da vornehmen? Die machen keine Wertschöpfung, die machen Abschöpfung.
Die Frage nach der Gerechtigkeit in der Wirtschaft kehrt zurück.
Sie kehrt zurück? Ja, war sie denn schon einmal da, die Gerechtigkeit in der Wirtschaft? Oder ging es beim Kapitalismus nicht um etwas anderes als um Gerechtigkeit?
Diese Wirtschaft wächst. Kapitalakkumulation, die wächst. Und je mehr sie wächst, umso mehr werden in diesen Wirtschaftsprozess hineingenommen und es steigt relativ das Einkommen. Natürlich der Profit viel mehr als die Arbeitslöhne. Aber die Arbeitslöhne geschichtlich viel mehr als das, was früher an armen Einkommen vorhanden war. Das war im Grunde das Versprechen des Kapitalismus. Wealth of Nation, der Reichtum, Wohlstand für alle.
Der Ökonomieprofessor Birger Pridat von der Universität Witten-Herdecke meint, dass es beim Kapitalismus nicht um Gerechtigkeit, sondern um Wohlstand gehe. Aber die Frage nach der Gerechtigkeit sei trotzdem nicht verstummt.
Also die investieren, die Eigentümer, die kriegen viel mehr. Und die nur arbeiten, die Lohnabhängigen, kriegen relativ mehr. Jetzt ist die Frage, wie hält sich die Proportion? Gerechtigkeitsfragen sind ja Proportionalitätsfragen, zumindest seit Aristoteles. Wie würde die Proportion gewahrt werden? Und das ist dann der Diskurs der sozialen Frage im 19. Jahrhundert, wo dann die Frage der Gerechtigkeit von vielen und nicht nur von den Sozialisten gestellt worden ist. In Deutschland ja auch eine Lösung durch die sogenannten königlichen Sozialisten, also Schmoller, Knies und andere, die ja eigentlich hochkonservativ waren, aber dem Staat die Aufgabe zubilligten oder zumuteten, die Schere nicht zu weit auseinandergehen zu lassen, weil man Angst hatte vor der Revolution. Das heißt, wenn die unteren Klassen merken, dass oben immer mehr erwirtschaftet wird und sie immer relativ wenig bekommen, dass das ein Anlass wäre für die Revolution. Und deswegen müsste man schon umverteilen. Das heißt, wir kriegen im 19. Jahrhundert die Umverteilungsdebatte.
Der Staat soll umverteilen. Und die Wirtschaft darf weitermachen wie bisher? Der Wirtschaftsprozess bleibt von Gerechtigkeitsfragen unberührt?
Das war nicht immer so. Aber da muss man in die Zeit vor dem europäischen Kapitalismus zurückgehen. Gerechtigkeit war bei Aristoteles nicht nur eine Frage nach der Verteilung von Gütern unter die Mitglieder eines Gemeinwesens, sondern auch eine Frage nach dem gerechten Austausch zwischen den einzelnen Bürgern.
Bei der Justitia Commutativa, das ist in der Tat die Tauschgerechtigkeit, wörtlich übersetzt, geht es im Wesentlichen darum, dass nach Möglichkeit Gleiches gegen Gleiches getauscht wird. Also hier ist die Sachmitte. Das ganz Entscheidende, also die Idee ist, dass ein Gegenstand von gleichem Wert gegen einen Gegenstand von gleichem Wert getauscht wird, unter Umständen eben auch in einer Währung bemessen.
Die Kategorien zur Gerechtigkeit hat Aristoteles geliefert. Ausgebaut wurde die Lehre vom gerechten Preis von den Theologen des Mittelalters, allen voran Thomas von Aquin. Erklären kann das Stefan Schweighöfer, Wirtschaftswissenschaftler und Historiker am Philosophischen Institut der Universität Frankfurt.
Wenn es bei der Justitia Commutativa um eine äußere Handlung geht, die objektiv bestimmbar ist, wenn die Forderung danach da ist, dass man einen natürlichen oder gerechten Preis aus der Sache selbst bestimmen kann, dann ist natürlich damit auch gegeben, dass ein Abweichen von diesem Preis bei etwa unterschiedlichen Käufern als ungerecht gelten muss. Also es ist nicht möglich, so ohne weiteres Käufer A eine Ware für 10 Euro zu verkaufen und Käufer B dieselbe Ware 2 Euro teurer. Nur weil Käufer B gewillt ist, diesen Preis auch zu zahlen.
Käufer, denen man mehr abverlangen konnte, das waren im Mittelalter die Reisenden. Pilger, Soldaten, Mönche, die sich unterwegs versorgen mussten. Sie sollten mit der Lehre vom gerechten Preis vor Touristenpreisen geschützt werden. Mehr zahlen als gewöhnlich. Das taten die Menschen auch, wenn sie in Not waren. Wenn bei einer Hungersnot das Getreide knapp wurde. Solche und andere Notsituationen sollten nicht ausgenutzt werden zu höheren Preisen.
Wenn ich jemanden habe, der mit einem Gut, was ich anbiete, besonders viel anfangen kann und besonders viel Nutzen hat, dann kann ich ihm nicht, oder darf ich ihm nach Thomas nicht, einen höheren Preis abverlangen, nur weil diese Person seiner eigenen persönlichen Situation geschuldet einen viel höheren Wert aus dem Ding gewinnen kann. Denn das hieße, so formuliert es Thomas ziemlich exakt, etwas zu verkaufen, was einem selbst nicht gehört. Und das wertet er als ungerecht.
Wie lässt sich der gerechte Preis genau bestimmen? Die Theologen waren nicht weltfremd und haben sich überlegt, welche Produktionskosten oder welche Nachfragestrukturen man mit einrechnen dürfte. Aber das Prinzip blieb klar. Es gibt einen, wie auch immer, objektiv feststellbaren Preis, der gerecht ist. Ein unsentimentales Ausnutzen von Konjunkturen, das freie Spiel von Angebot und Nachfrage und natürlich erst recht die Spekulation auf fallende oder sinkende Preise, all das war den Wächtern der gesellschaftlichen Moral ein Gräuel.
Aber die zunehmende Geldwirtschaft seit dem großen 13. Jahrhundert hat das Mittelalter auf Speed gebracht. Der länder- und kontinenteübergreifende Fernhandel mit wichtigen Gütern funktionierte nicht mehr nach den Regeln des alten städtischen Marktes, wo Behörden Preise überwachten und regulierten. Die großen Handelshäuser konnten Preise setzen. Immer deutlicher galt die Losung: Eine Ware ist den Preis wert, für den sie verkauft werden kann.
Es gab Theologen, die sich den neuen Realitäten stellten, wohl in der Intention, von der alten Moral zu retten, was zu retten ist. Aber faktisch wurden sie zu Wegbereitern der Moderne.
Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich von einem gerechten Preis abweiche und das Gegenüber freiwillig den anderen Preis zahlen möchte, sei er zu hoch, sei er zu niedrig. Dann haben wir natürlich auch bei den Spätscholastikern nach wie vor eine Abweichung von der Justitia Commutativa. Allerdings ist das jetzt plötzlich nicht mehr so streng verboten wie bei Thomas, weil sich schlichtweg der Blickwinkel in Richtung des Willens verschiebt. Sofern einer der Teilnehmer das freiwillig akzeptiert, beziehungsweise beide Teilnehmer in dem Falle, der Geschädigte muss es freiwillig akzeptieren, dann ist es kein eigentlicher Verstoß gegen die Gerechtigkeit in dem Sinne, dass die Handlung zu höchst ungerecht wäre, wie das noch bei Thomas der Fall gewesen wäre.
Besonders die spanischen Spätscholastiker, Theologen und Juristen haben im 15. und 16. Jahrhundert die Bedeutung des Willens beim Kaufen und Verkaufen betont.
Und das schlägt sich natürlich auch bei den Spätscholastikern in der gesamten Vertragstheorie nieder, die häufig an die Stelle dieser Justitia commutativa natürlich tritt. Auf das, was sich die unterschiedlichen Vertragsparteien freiwillig einigen, da ist erstmal der gerechte Preis zwar ein Richtwert, auf den man irgendwie hinzielen sollte, um gut zu handeln, aber wenn man ihn verfehlt, weil beide damit glücklich sind, ist da erstmal überhaupt gar nichts, was dagegen spricht.
Die Gerechtigkeitslehre wird in eine Vertragstheorie übersetzt. Wer freiwillig zustimmt, dem geschieht kein Unrecht, wird zu einem der neuen Leitsätze. Gerecht ist es fortan, einen einmal geschlossenen Vertrag auch einzuhalten.
Gerade im Rahmen der Naturrechtstheorie schwingt eine Vertragsrechtstheorie immer mit. Eines der höchsten naturrechtlichen Gebote, die immer zitiert werden, ist dieses Pacta sunt servanda. Das heißt, dass Verträge zwingend zu erfüllen sind, sofern alle Beteiligten freiwillig zustimmen. Das heißt, eine, wie man es auch heute sagt in der Rechtslehre, eine freie Willenserklärung abgeben. Insofern steht ihm erstmal überhaupt nichts entgegen. Und da tritt natürlich eine sehr starke Verschiebung ein.
Man muss und kann Gerechtigkeit nicht mehr an der Qualität der ausgetauschten Güter messen. Gerecht ist fortan, was zwei Menschen miteinander aushandeln. Gerechtigkeit bemisst sich an der Vertragstreue. Das einmal Ausgehandelte muss eingehalten werden. In der Rechtslehre bleiben lediglich die Einschränkungen, dass bei der Aushandlung nicht getäuscht werden darf und keiner gezwungen wird. Wobei der Mangel an attraktiven Alternativen noch lange kein Zwang ist. Wie zum Beispiel für Griechenland, wo Sparvorgaben aus Brüssel inzwischen den Spielraum der griechischen Politik stark einschränken.
Nun, im Grunde sind wir da immer noch in einem Konstrukt, in dem ein Austausch stattfindet, eine Art Vertrag.
Der Finanzökonom Lars Feld, einer der fünf Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, erklärte kürzlich in einem Fernsehinterview, warum seiner Meinung nach im Falle Griechenlands noch alles mit rechten Dingen zugeht.
Dieses Anpassungsprogramm ist die Gegenleistung dafür, dass die Partnerländer relativ viel Geld in Form von Krediten nach Griechenland geben und das Risiko eingehen, dass sie dieses Geld am Ende nicht wieder zurückbekommen. Das ist ein Austauschprozess. Da ist die Souveränität Griechenlands nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern genau wie bei den früheren Programmen des IWF in Schwellenländern insoweit temporär sistiert, als sich das Land diesem Anpassungsmechanismus unterwirft. Das ist meines Erachtens weder völkerrechtlich noch demokratietheoretisch verwerflich. Denn natürlich ist das Land Griechenland, weil es Bittsteller ist, nicht ganz auf Augenhöhe. Aber es bleibt in seiner Souveränität. Es muss ja nicht diese Mittel in Anspruch nehmen. Es kann ja auch den Zahlungsausfall vollständig erklären und mit seinen Gläubigern verhandeln.
Hauptsache ein Vertrag und Hauptsache zugestimmt. Und Verträge, in dem Fall die alten Kreditverträge, sind zwingend einzuhalten.
Der Soziologe Wolfgang Streeck, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, sieht das mit Griechenland und der Gerechtigkeit anders.
Man hat das so behandelt, als ob es eine einzige Gerechtigkeitsprämisse hier gibt. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Im Übrigen gibt es ja zum Beispiel sogar im Zivilrecht. Wenn Sie sich jetzt überschulden würden, dann könnten Sie sogar Privatinsolvenz anmelden. Ihr Fernseher würde nicht gepfändet. Ja, aber jetzt tut man so, als ob man den Griechen die Fernseher abnehmen könnte. Dass sie sich da blutig sozusagen zahlen sollen dafür, dass die Investoren, die gewusst haben, was sie taten, denen dieses ganze Geld reingepumpt haben. Koffer in the Box, Koffer in the Box, Koffer in the Box.
Wer in den Miesen steckt, der muss Sparprogramme akzeptieren, ob sie gerecht sind oder nicht. Es sei denn, ein Insolvenzrecht schützt den schwächeren Vertragspartner. Auf der Ebene von Staaten aber gibt es so etwas nicht. Die Vertragsparteien, Geberländer und Schuldenland, sind nicht gleich mächtig. Deswegen reicht es nicht, auf den formalen Vertrag zu schauen, wenn es um Gerechtigkeit geht.
Die Idee, dass Vertragsparteien gleich mächtig sein müssen, damit Verträge wirklich gerechte Ergebnisse garantieren, hat Wolfgang Streeck bei den Klassikern der Soziologie, allen voran Emil Durkheim, gelernt. Der hatte Ende des 19. Jahrhunderts kein internationales Insolvenzrecht vor Augen, sondern die normalen Arbeitsverträge.
Dass nämlich im Arbeitsmarkt eine Seite ein Übergewicht über die andere hatte. Dieses bestand darin, dass der einzelne Arbeiter ja nicht warten konnte. Der musste ja morgen schon essen, während der Kapitalbesitzer sagen konnte, na, den brauche ich nicht, da kann ich mal warten, bis der in 3 Monaten wiederkommt, dann ist er halt verhungert und dann arbeitet der schon für mich zu dem. Und dann sagt Durkheim, da kann man keine gerechten Verträge machen. Man braucht sozusagen gleiche Ausgangsbedingungen. Diese Verträge müssen wirklich freiwillig zustande kommen. Das heißt, beide Seiten müssen gleich mächtig sein. Und da kam dann für ihn der Gedanke, Gewerkschaften, Kooperationen, staatliches Arbeitsrecht, die diese Gleichheit der Ausgangsbedingungen herstellen sollte.
Dass sich zwei auf einen Vertrag einigen, reiche nicht aus, damit ein Vertrag gerecht sei. Die Vertragsschließenden müssen auch gleich mächtig sein. Dies bewahrt eine Intention der mittelalterlichen Gerechtigkeitsidee, die unter anderem darauf zielte, jedem das zum Leben Notwendige zu sichern.
Das deckt sich auch mit dem Gerechtigkeitsempfinden von Menschen heute.
Ich denke, grundsätzlich muss man festhalten, dass man von Arbeit leben muss oder leben kann, in welcher Form auch immer. Es geht nicht um Luxus, es geht einfach nur um Leben. Es geht um Leben, dass ich weiß, was am 24. Uhr auf den Tisch kommt. Und das ist halt einfach bei vielen Mitarbeitern so aus verschiedenen Bereichen, wo es nicht mehr so ist.
Thomas Diekmann ist Betriebsrat und vertritt Mitarbeiter, denen es genau so geht.
Was hat ein Leben noch Sinn? Und das sind so Fragen, die mir auch die Mitarbeiter stellen. Ich mache hier 240, 250, 260 Stunden, teilweise noch drüber, schlafe, esse, komme arbeiten, soll jetzt bis 70 diesen Job vielleicht sogar noch machen. Wir haben auch Kollegen, die schon älter sind. Ist das das Leben?
Eine andere Vorstellung von wirtschaftlicher Gerechtigkeit hält der Theologe und Sozialethiker Jörg Hübner aus Neuss hoch. Er hat eine Ethik der Finanzmärkte geschrieben und schließt sich an ein vorkapitalistisches Ideal an, das Gemeinwohl, das gewissermaßen als Ziel der Gerechtigkeit galt.
Das Geld kann zu Mammon werden, aber es muss nicht sein und es soll alles dafür getan werden, dass der Umgang mit dem Geld auf dem Boden des Rechtes sich vollzieht. Und zwar des Rechtes, das der Menschen dient. Und genau wenn das sich ereignet, dann ist Geld eine sinnvolle Erfindung der menschlichen Kultur.
Cui bono? Wem nutzt eine wirtschaftliche Transaktion? Der Allgemeinheit? Oder zumindest allen, die von einer Transaktion betroffen sind? Oder nur wenigen? Im Fall der Finanzkrise, wem nutzt die Spekulation mit Staatsanleihen? Ein Phänomen, das zweifellos die Zinsen für griechische Anleihen in die Höhe und damit den griechischen Staatshaushalt weiter Richtung Bankrott getrieben hat.
Die Vertreter der Finanzindustrie verweisen darauf, dass mit der Spekulation Informationen über die Kreditwürdigkeit von Staaten vermittelt werden. Ein unentbehrliches Geschäft für die Kreditgeber.
Genau, das ist das Problem. Da werden Informationen nur geschaffen und diese Informationen dienen nur einem bestimmten Kreis von Menschen. Dass diese Informationen allerdings so geschaffen werden müssen, dass sie allen Menschen dienen und dass in diese Informationen einfließen müssen auch die Aspekte zum Beispiel der Nachhaltigkeit. Das ist die eigentliche Dienstleistung der Finanzindustrie, dass sie eine gebündelte Information schafft. Und diese gebündelte Informationsbeschaffung muss auch den Gerechtigkeitsaspekten und den Nachhaltigkeitsaspekten ausreichend Rechnung tragen.
Klingt gut, aber auch utopisch. Dass ausgerechnet diejenigen, die in den Banken das große Geld bewegen, nicht nach dem größten Gewinn, sondern dem gerechtesten Einsatz von Geld schauen. Dass ausgerechnet diejenigen sich darauf konzentrieren, was ihre Spekulation mit den Menschen anrichtet, deren Gemeinwesen rigoros zusammengespart wird.
Irgendwie scheint es so, dass wir gefordert sind, Dinge ziemlich neu zu denken, also was diese Dinge überhaupt sind, Gerechtigkeit, ja. Und eine der ursprünglichsten Sachen ist überhaupt Wahrnehmung. Also ganz oft geht es um die Frage, wer nimmt etwas wahr? Weil um etwas wertzuschätzen, um etwas zu sehen, um etwas gerecht zu behandeln, muss man es wahrnehmen erstmal, ja.
Der Dramaturg Steve Vaughn sitzt auf dem Erdboden im Occupy Frankfurt Camp, vor dem großen Euro-Symbol der Europäischen Zentralbank und zwischen den Hochhäusern der Banken.
Und ich denke, dass wir heutzutage damit zu tun haben, mit einer Riesenklasse von behinderten Menschen, die fast gar nichts wahrnehmen. Und die sitzen so weit von hier, die sitzen da oben in Zimmern, die leer sind, weiße Wände, ein paar Stühle, Tische, ziehen Anzüge an und haben saubere Schuhe und laufen rum. Und das ist eine Wahrnehmungsstörung, eine ganz gewaltige, weil sie im Prinzip so entrückt sind von Dingen, dass sie wenig wahrnehmen können. Ja.
Aus der Analyse des Theologen Jörg Hübner ergeben sich auch Forderungen, die nicht utopisch klingen. Begrenzung gemeinwohlschädlicher Spekulation, Verpflichtung von Pensionsfonds und Ratingagenturen auf Nachhaltigkeitskriterien, Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken. Die Vorschläge liegen seit langem auf den Tischen.
Passiert ist aber nicht allzu viel.
Die Kleinen sind ja furchtbar schlecht organisiert im Vergleich zu der Art und Weise, wie die Großen organisiert sind. Wenn Sie sich vorstellen, dieser ganze Finanzmarkt, der besteht vielleicht aus 20, 30 großen Players, die alle in Manhattan sitzen, ein paar davon in San Francisco, die können sich ja ständig untereinander unterhalten. Aber der kleine Grieche und der kleine Deutsche und der kleine Amerikaner, die kommen nie zusammen. Ja? Die sind sozusagen auf diesem Feld organisationsunfähig. Und in der Politik, der Ausgleich zwischen denen, die Ressourcen haben und denen, die keine Ressourcen haben. Ein Ausgleich, der nötig ist, damit die beiden beiderseitig akzeptable Verträge schließen können. Dieser Ausgleich erfordert, dass die Kleinen sich organisieren können, sodass die als ein Akteur den anderen entgegentreten können.
Der Soziologe Wolfgang Streeck ist pessimistisch, dass die Staaten die Interessen ihrer Bürger wahrnehmen und gemeinsam als ein Akteur den Märkten entgegentreten.
Könnten die Staaten was erreichen? Ja, vielleicht, wenn sie gemeinsam handeln, aber sie handeln nicht gemeinsam. Sie haben unterschiedliche Interessen. Sie können auch keine Gewerkschaft gründen aus Leuten, die ihre Sachen alle selber machen wollen. Ja? Mittlerweile haben wir einen weltweit integrierten Finanzsektor, aber wir haben eine weltweit zersplitterte Politik und jeder Politiker wird Ihnen sagen, das ist ein Problem. Also die politische Gestaltungsfähigkeit ist extrem gesunken.
Streeck sieht eine grundsätzliche Spannung zwischen den Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit und einer Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft.
Also gibt es sozusagen diese Spannung zwischen dem, was Menschen für ihr Recht halten, was dann in der modernen Demokratie als soziales Bürgerrecht in die Bücher geschrieben wird. Als Ersatz für die Theologie sozusagen, nicht? Das kann kollidieren mit der Dynamik sich rasch entwickelnder Märkte und Produktionsstrukturen.
Die Frage nach der Gerechtigkeit ist durch das Versprechen des Wohlstandes nicht totzukriegen. Der Verweis auf den Vertrag und den subjektiven Willen von zwei Vertragspartnern reicht nicht aus. Immer noch bleiben Reste vorkapitalistischer Gerechtigkeitsbilder lebendig.
Dass man an einer wirtschaftlichen Transaktion objektiv von außen erkennen kann, ob jemand über den Tisch gezogen wurde. Dass der freie Wille eines Menschen von der Not gebeugt wird, wenn er nicht genauso mächtig ist wie der Vertragspartner. Dass diese Wirtschaft schon lange nicht mehr der Allgemeinheit dient.
Diese Gerechtigkeitsideen reichen tiefer, als dass sie mit etwas Umverteilung zu befriedigen wären.